mit Stefan Eich. Guten Tag. Wenn alle im Ausland gegen mich sind, außer vielleicht Putin und andere Autokraten, dann mache ich alles richtig. Das scheint der Maßstab von US-Präsident Trump zu sein. Letzte Woche hat er enorme Importzölle auf Waren aus fast allen Ländern, mit Ausnahme von Russland, angekündigt. Er lässt den Tech-Milliardär Elon Musk sozusagen als menschliche Abrissbirne staatliche Strukturen entfernen, die angeblich überflüssig sind, die aber nach Ansicht von Trumps Kritikern durchaus noch gebraucht werden. Viele fürchten, dass er Demokratie und Rechtsstaat zerstören könnte. Am Wochenende gab es deshalb in den USA Protest gegen Trump und die Veranstalter sprechen von Millionen Teilnehmern. Professor David Khoury forscht und lehrt an der Uni Wisconsin in Green Bay. Er hat heute früh in SWR aktuell gesagt, viele Wissenschaftler in den USA seien resigniert.
Ganz ehrlich gesagt, hat man gewusst, was Trump gesagt hat, das und das und das werde ich dann machen. Aber in welchem Ausmaß war die Frage? Und jetzt sehen wir, wie weit er mit dieser Politik dann gehen wird. Die Demokraten und die Leute, die gegen Trump waren, waren enttäuscht und dann geärgert, dass die Demokraten nichts gemacht haben. Und ich glaube, dass die Proteste am Wochenende dann das erste Zeichen und vielleicht ein Neubeginn für die Demokraten und für die Leute dann wirklich zu sagen, Moment, das geht nicht. Und die müssen dann langsamer und dann auch mit dem Kongress arbeiten und nicht alles per Dekret dann machen.
Besonders dramatisch findet Khoury, wie viel Trump schon in der recht kurzen Zeit angerichtet habe.
Knapp 3 Monate, es kommt mir vor, ob es viel länger wäre. Wir haben noch 3,5 Jahre und ganz bestimmt werden die Preise steigen von Lebensmitteln. Also was bei der Börse dann diese Woche passiert, davor habe ich wirklich große Angst. Aber überleben müssen wir ja.
Strafzölle für Waren von einer Insel, die gar nichts in die USA exportiert, weil auf dieser Insel nur Pinguine leben, das ist die durchaus kuriose Seite der Pläne von Trump. Die ernste Seite ist, dass allein die Ankündigung Menschen ruinieren kann. Denn nachdem Trump seine Ideen verkündet hatte, fielen weltweit die Aktienkurse. Dabei sind die Zölle noch gar nicht in Kraft. Wenn das dann passiert, will die EU vorbereitet sein. Deswegen beraten die Handelsminister der EU-Mitgliedstaaten gerade darüber. Zum Beispiel beraten sie über Zölle auf digitale Dienstleistungen, also auf das, was US-Konzerne mit Diensten wie Facebook oder X bei uns verdienen. Eine gute Idee mit ein paar Risiken, hat Laura von Daniels heute früh in SWR aktuell gesagt. Sie ist Expertin für Wirtschafts- und Handelspolitik der USA bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Wir haben bei Dienstleistungen ja als EU ein Defizit gegenüber den USA. Das heißt, die exportieren mehr zu uns als umgekehrt. Das heißt, da kann man US-Unternehmen treffen, da kann man Schaden anrichten, wenn man so will. Und die Idee dabei ist ja immer, dass diese Unternehmen dann wiederum politischen Druck auf Donald Trump ausüben, diese ganzen Zollmaßnahmen wieder zurückzunehmen oder zurückzufahren. Das ist also alles sehr voraussetzungsreich. Und wenn die EU das macht, wenn sie sich darauf einigt, dann muss man damit rechnen, dass Trump wieder Gegenmaßnahmen einsetzen wird. Und das wird nicht ohne Kosten bleiben. Und es kann auch gut sein, dass einzelne Länder davon wesentlich härter getroffen werden. Deutschland ist sicherlich ein solches Land, wo das Risiko besteht, ja, dass wir noch mehr Schaden erleben werden.
Die dramatische Lage an den Börsen macht auch Druck auf die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. CDU-Chef Merz hat heute gesagt, es sei dringlicher denn je, dass Deutschland so schnell wie möglich seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstelle. Zum Beispiel durch Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger. Bis Ostern, so hatte es sich Merz mal vorgenommen, solle ein Koalitionsvertrag fertig sein. Die Union hat am Freitag verkündet, die Gespräche seien, Zitat, in der Kurve zur Zielgeraden. Nun ist von der entscheidenden Woche die Rede. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Eva Ellermann.
CSU-Generalsekretär Martin Huber hat im ARD-Morgenmagazin die Gespräche mit der SPD als vertrauensvoll gelobt. Man komme gut voran und es sei wichtig, zügig eine neue Regierung zu bilden. Die Bereitschaft sei da, bei Wirtschaft und Verteidigung in die eigene Stärke zu investieren. Huber sprach von einem so wörtlich wuchtigen Gesamtpaket. Die Gespräche seien sehr konstruktiv, sagt die SPD-Verhandlerin Manuela Schwesig. Allerdings gehe es um große Themen, die Zeit brauchen. Als Beispiele hat Schwesig die Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung genannt. Bei Bürgergeld und Migration hat sie ein Entgegenkommen der SPD angedeutet. Beide Seiten seien sich einig, dass es Veränderungen geben müsse, gerade auch mit Blick auf die Wirtschaft. Ein gemeinsamer Schwerpunkt Schwerpunkt von Union und SPD sei es, die Energiepreise zu senken, sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
Fokus Südwest.
Eine ganze Familie aus dem Westerwald ist am Wochenende umgebracht worden. 3 Menschen sind tot in Weitefeld im Kreis Altenkirchen. Die Polizei vermutet, dass ein Mann der Täter ist. Sie fahndet nach ihm und er soll noch bewaffnet sein. SWR-Reporterin Alexandra Daub.
Es könnte sich um eine familiäre Tat handeln, aber die Polizei weiß noch nicht, warum die Familie getötet worden ist. Es gibt jede Menge Gerüchte und Vermutungen, die vor allem auch in den sozialen Medien kursieren, aber bestätigt hat die Polizei bis jetzt noch nichts davon. Die Suche nach dem Motiv geht also ebenfalls weiter und deshalb untersuchen Ermittler heute auch nochmal den Tatort und sichern Spuren. Außerdem sind bei einem speziellen Hinweistelefon der Kripo auch schon einige Zeugenhinweise eingegangen und diese Hinweise wertet die Polizei heute auch noch weiter aus.
Knochentrocken ist es in den deutschen Wäldern. Es hat schon die ersten Waldbrände des Jahres gegeben, zum Beispiel auch im südpfälzischen Bad Bergzabern. Auch für Baden-Württemberg warnt der Deutsche Wetterdienst vor hoher Waldbrandgefahr. Deswegen fordern die Forstämter Waldbesucher dringend dazu auf, am besten gar kein Feuer im Wald zu machen und wenn, dann nur an den dafür vorgesehenen Grillplätzen. Und sie sollten die Glut anschließend sorgfältig löschen. Michael Gerster vom Forstamt Enzkreis hat dem SWR gesagt:
Bei uns ist es gerade so trocken, weil wir in den letzten Wochen leider sehr wenig Niederschlag hatten. Im Enzkreis zwischen 15 und 30 mm ungefähr Niederschlag im Februar. Das ist sehr, sehr wenig. Die Wintermonate sind eigentlich die Monate, wo wir das Wasser kriegen, wo die Bäume auch sich richtig vollsaugen können, wo wir das Jahr über auch weiter davon profitieren. Und da merken wir schon, das fehlt uns gerade aktuell.
Die Forstämter weisen außerdem darauf hin, dass seit dem 1. März in den Wäldern ein absolutes Rauchverbot gilt. Hier ist die Polizei. Ihr Enkelsohn ist schuld an einem Autounfall. Sie müssen für ihn 50.000 Euro Kaution zahlen, sonst kommt er ins Gefängnis. Sogenannte Schockanrufer erzählen sowas am Telefon und die Kriminellen machen so, vor allem bei alten Menschen, immer wieder Beute. Das wird auch dem Mann vorgeworfen, gegen den heute der Prozess am Landgericht Zweibrücken begonnen hat. Er soll als Teil einer Bande Menschen in Zweibrücken und im Kreis Birkenfeld betrogen haben. SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker zu den Hintergründen.
Die Gruppe hatte eine Masche. Und zwar hat eine Frau bei den Opfern angerufen und behauptet, dass deren Tochter einen Unfall verursacht hätte und sie deshalb eine Kaution bezahlen müssen. Nur so käme die Tochter wieder frei. Auf diese erfundene Geschichte ist eine Frau aus Zweibrücken reingefallen. Der 38-jährige Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft der Abholer und nahm die Goldbarren im Wert von 80.000 Euro an sich. Bei einem weiteren Opfer aus dem Kreis Birkenfeld ist Schmuck im Wert von 50.000 Euro mitgegangen.
Weil die Zementherstellung alles andere als förderlich für Umwelt und Klima ist, haben Aktivisten in Leimen eine Zufahrt des Zementherstellers Heidelberg Materials blockiert. 12 Menschen hätten sich auf der Straße festgeklebt, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem hätten die Aktivisten ein riesiges Banner an einem Gebäude des Unternehmens aufgehängt, auf dem sie ein Ende der Zementherstellung fordern. Schon am Samstag hatte ein Aktivist ein Gebäude von Heidelberg Materials in Leimen mit grüner Farbe besprüht.
Und dann war da noch
die Osterkartoffel in den USA. Können wir uns noch Ostereier leisten? Das fragen sich gerade viele Familien in den USA, seit dort die Preise für Eier geradezu explodiert sind. 6 Dollar für ein Dutzend stinknormale Eier aus der Legebatterie, also knapp 55 Euro Cent pro Stück. Das ist der Durchschnittspreis im Land und deswegen färben viele Menschen dort jetzt eben keine Eier mehr zu Ostern. Auf Instagram zum Beispiel sagt Schnäppchenbloggerin The Crazy Coupon Lady, dass Eier im Laden um die Ecke bei ihr sogar 8 Dollar pro Dutzend kosten und dass ihre Kinder deshalb jetzt rohe Kartoffeln anmalen.
With Easter around the corner and my kids begging to dye eggs, and with the average price of eggs in the US being $5.90, but around here I've seen them hit 8 bucks, I knew I had to get creative. Painting a huge sack of potatoes actually was a blast.
Marshmallows in Osterfarbe zu tauchen sei auch eine Alternative. Und noch billiger gehe es mit Kieselsteinchen aus dem Garten, erklärt Crazy Coupon Lady weiter. Und wenn die Kinder so verwöhnt sein sollten, dass sie unbedingt etwas Eiförmiges bepinseln wollten, auch okay. Im Supermarkt gibt's für knapp 2 Dollar ein Dutzend Plastikeier und die Farbe ist gleich mit dabei.
Walmart has these plastic egg kits for only $1.98 a dozen and it comes with a dye.
In einem Punkt sind die Plastikeier der Osterkartoffel unterlegen. Wenn die Kinder dann im Garten ein oder zwei der bunt gepinselten Kartoffeln nicht finden, kann da durchaus ein Low-Budget-Essen für den Herbst wachsen.
Follow us for more.